Herzlich willkommen bei Digital for Leaders, dem Bildungspodcast für Führungskräfte. Ihr Host, Jan Weyra, beschäftigt sich als Gründer von University for Industry täglich mit den vielfältigen Themenfeldern der Digitalisierung. Lernen Sie von spannenden Experten und anhand von Praxisbeispielen, wie Unternehmen erfolgreich die digitale Transformation meistern.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, mit Digital for Leaders habe ich mir ja irgendwie so vorgenommen, Ihnen verschiedene Aspekte der Digitalisierung näher zu bringen, verschiedene Aspekte zu beleuchten und ein Thema, das natürlich aufgrund dessen, was ich, wenn ich nicht den Podcast mache, auch tue mit voller Leidenschaft, wie Sie wissen, tue. Ein Thema, das da nicht fehlen darf, ist natürlich Digitalisierung der Bildung. Das ist das, was wir bei University for Industry machen. Das ist auch immer mal wieder Thema hier im Podcast. Und wenn man über Digitalisierung in der Bildung nachdenkt, dann muss man aktuell natürlich auf das Thema KI schauen. Und entsprechend freue ich mich extrem, heute eine Folge zu machen zu KI in der Bildung. Vielseitige Chancen und Use Cases. Und mein heutiger Gast forscht seit vielen Jahren rund um diesen Themenkomplex, ist immer wieder in der Umsetzung wirklich, ich glaube, auch wegweisender Projekte beteiligt gewesen und aktuell noch beteiligt und hilft so, diesen Themenkomplex in Deutschland auch voranzutreiben. Ich freue mich, dass heute Dr. Christopher Kraus, der Media und Data Science Lead in der Business Unit FAME des Fraunhofer Focus in Berlin bei mir zu Gast ist. Christopher, herzlichen Dank, dass du dir Zeit für uns nimmst und schön, dass du heute da bist.
Ja, ich freue mich auch hier zu sein. Herzlichen Dank für die Einladung. Finde ich echt super und ich glaube, wir haben echt ein paar spannende Themen zu beleuchten.
Ja, du, bevor wir ins Thema einsteigen und zu diskutieren, gäbe es, glaube ich, viel. Magst du noch ein paar Worte zu dir sagen? Wer bist du? Was ist dein Hintergrund? Was machst du so den ganzen Tag?
Ja, sehr gerne. Mache ich gerne. Ich bin Media und Data Science Lead, wie du gerade gesagt hast, am Fraunhofer Focus, arbeite dort seit 2011, beschäftige mich mit den verschiedensten Themen in der Bildung, wir haben eine Gruppe von Bildungstechnologie-Experten, sperriges Wort, die bei uns an Themen rund um Interoperabilität, also wie können verschiedene Dienste, die in der Bildung, im Bildungsökosystem gebraucht werden, miteinander sprechen, Daten austauschen und so. Und das ist eigentlich so ein bisschen der Enabler, das ist so der Grundstock, der Grundpfeiler, den man braucht, um KI in der Bildung zu ermöglichen. Also sprich, gut strukturierte, gut zugängliche Daten zu haben. Und das sind genau die zwei Hauptthemen, mit denen ich mich ganz viel beschäftige. Habe 2018 promoviert im Bereich KI in der Bildung über Empfehlungssysteme. Habe davor studiert Medieninformatik. Und genau, das heißt, ich habe eher so einen Informatik- und Datenhintergrund, gucke auf ganz viele Dinge halt eher mit einer technischen Brille, finde aber die Didaktik, und darauf werden wir wahrscheinlich immer wieder zurückkommen, auch sehr, sehr wichtig. Und Technologie ohne Didaktik funktioniert halt nicht. Insofern, genau, ist das ganz, ganz wichtig, das müssen wir, glaube ich, beachten.
Ja, und ich glaube, das ist sehr, sehr spannend, weil das gilt natürlich nicht nur für das Thema Bildung, wo die Technologie Hand in Hand mit dem geht, was es sonst auch noch braucht, sondern das gilt ja für ganz viele Themen. Mhm. Wenn wir jetzt mal, ich glaube mal wirklich gerne erstmal ganz breit und ganz galaktisch auf das Thema KI in der Bildung nachschauen, wie würdest du das, ja, so da die ganzen Potenziale, die ja, ich glaube, extrem vielseitig sind, wie würdest du das strukturieren? Du hast schon die Recommender-Systeme angesprochen, das ist aber ja, glaube ich, nur ein kleiner Teil der Möglichkeiten. Wie denkst du, wie denkt ihr vielleicht auch dabei Fraunhofer drüber nach, KI in der Bildung, was sind da alles die Möglichkeiten, die Chancen, die es heute schon gibt und die sich vielleicht auch abzeichnen?
Mhm. Genau. Also grundsätzlich kann man natürlich sagen, das Thema KI insgesamt macht ja extrem große Fortschritte. Und auch unabhängig von der Bildung gibt es natürlich so viele Potenziale, so viele auch schnelle Entwicklungen, wovon die Bildung dann aber auch profitiert. Und bis vor 2 Jahren, würde ich sagen, haben wir die KI grob in 3 Aufgabengebiete eingeteilt. Das heißt, eine künstliche Intelligenz kann als erstes Daten analysieren, sie kann als zweites Daten evaluieren und sie kann dann als drittes auf Daten reagieren. Das war das, was wir bisher immer so gesagt haben. Also analysieren heißt, wir haben zum Beispiel Verhaltensdaten von Lernenden, gucken, was sind typische Lernverhalten, was sind erfolgreiche Lernmuster, solche Geschichten. Dass die Daten evaluiert werden, kann man sich vorstellen im Sinne von zum Beispiel Bewertung von Prüfungsaufgaben automatisch oder erkennen, was denn wirklich gut funktioniert hat, was weniger funktioniert hat. Und das Dritte, das Reagieren, das ist dann das Thema, dass wir aktiv Hinweise geben. Zum Beispiel, wir haben festgestellt, dass es eine gewisse Lernschwäche gibt. Und wenn diese Lernschwäche einmal erkannt wurde, kann man sagen, okay, um diese zu kompensieren, geben wir Hinweise, Lernempfehlungen zum Beispiel, und weisen die Lernenden aktiv darauf hin, etwas zu wiederholen, weil sie es ganz am Anfang eines Kurses mal durchgearbeitet haben. Oder wir weisen sie darauf hin, dass es hier eine Lernschwäche gibt, aber weiterführende Materialien noch im Internet zur Verfügung stehen und solche Geschichten. Mhm. Aber, und jetzt ist das, was quasi die letzten Monate sozusagen extrem hochgepoppt ist, und wir kennen alle die Trends rund um ChatGPT, Large Language Modelle im Allgemeinen und alles, was damit drumherum kommt, also auch das die visuelle Reaktion zum Beispiel, das visuelle Generieren. Wir haben jetzt die Möglichkeit, dass die KI wirklich generiert, Inhalte generiert, Texte generiert, Videos generiert, Audios generiert und so weiter. Und das eröffnet einen unglaublich großen neuen Spielraum sozusagen, um ja einfach tolle Dinge zu tun, um alternative Medien zu generieren, um KI-Assistenten zu haben, die einem Lehrenden zur Seite gestellt werden, um ihn zu unterstützen, um Hilfestellungen zu geben, also proaktiv neue Dinge zu generieren und so. Und das ist sozusagen die vierte große Aufgabe. Die KI generiert jetzt neue Dinge.
Mhm. Diese Vielseitigkeit, glaube ich, ist das, was es für mich so spannend macht. Und ich habe für mich immer das Gefühl, wenn ich über KI in unserem gemeinsamen Handlungsfeld, ja, der Bildung nachdenke, mir hilft es immer sehr, sehr stark entlang von ja praktischen Use Cases eigentlich zu verstehen, was möglich ist und woran es auch hakt. Ja. Und ich kann mir auch vorstellen, dass für unsere Hörerinnen und Hörer das vielleicht am spannendsten ist, wenn wir einfach jetzt so ein bisschen einen Ritt uns begeben, ja, was da möglich ist. Und ja, vielleicht einfach mal so anfangen mit dem, was glaube ich schon lange als Idee da ist, bevor wir jetzt zur generativen KI kommen. Und mal so ein bisschen mit diesen ja Recommender-Systemen anfangen. Kannst du da mal so ein bisschen berichten, was du da gemacht hast, was auch funktioniert hat und was nicht so funktioniert hat?
Oh ja, gerne. Genau. Wir haben, also ich komme tatsächlich aus dem Bereich, hatte ich so eingangs so erzählt, aus dem Bereich der datengetriebenen Systeme, Empfehlungssysteme, aber eigentlich für den Entertainment-Bereich. Das, was man so kennt heute von Netflix-Empfehlungen, Amazon Prime, Video-Empfehlungen und solche Geschichten, das haben wir für den deutschen Markt entwickelt und haben ganz viel so Videoshows analysiert, haben daraufhin Empfehlungen dafür gegeben und so. Und das basiert natürlich ganz stark auf Vorlieben und Interessen. Und wir haben das erste Bildungsprojekt im Jahr 2014 gestartet. Und es war ein Projekt unter anderem mit der Handwerkskammer in Berlin. Die hatten den Moodle im Einsatz. Bei dem Moodle haben die tatsächlich handgeschriebene Skripte eingescannt und als PDFs hochgeladen und haben dann gesagt, das ist E-Learning. Natürlich wussten sie das selber auch, das war ihnen bewusst, dass das kein echtes E-Learning ist, aber es war eins der Grundthemen, dass wir erstmal dafür gesorgt haben, dass eine gewisse digitale Inhaltsvielfalt vorherrscht, verschiedene Medientypen, die sozusagen genutzt werden, die gut mit Metadaten beschrieben sind. Und die dann auch mit Verhaltensdaten, also welche Lernenden sozusagen nutzen denn welche Inhalte wie versehen sind. Das sind nämlich so drei ganz wichtige Grundpfeiler, um überhaupt erstmal Empfehlungssysteme starten zu können. Und dann, und ich bin sehr, sehr froh, dass die Handwerkskammer uns da unterstützt hat, weil sie da auch sehr innovativ und neue Wege gegangen sind, haben wir geguckt, wie können wir denn jetzt mit Empfehlungssystemen reagieren und den Lernenden, den Teilnehmenden, das war damals ein Kurs zum Gebäudeenergieberater. Das heißt, die waren fertig ausgebildete Meister und haben jetzt nochmal on top einen Gebäudeenergieeffizienzschein gemacht. Mhm. Und das heißt, das ist alles so ein bisschen privat finanziert gewesen. Die hatten selber ein großes Interesse und wollten sich wirklich persönlich weiterentwickeln. Also auch hohe Motivation da gewesen. Und die sollten Empfehlungen bekommen, was sie denn als nächstes lernen sollen, weil sie relativ wenig Zeit haben. Also sollte relativ effizient werden, das Lernen, und relativ effektiv. Und dann haben wir geguckt, können wir denn nicht einfach Empfehlungssysteme aus dem Entertainment-Bereich da anwenden? Mhm. Und tatsächlich hat es überhaupt nicht geklappt. die Empfehlungen waren völlig konfus und so, und die haben es am Anfang gar nicht so richtig verstanden, wo das herkommt, und haben uns dann das ein bisschen weiter angeguckt. Im Endeffekt kann man das auf drei verschiedene Dinge runterbrechen. Das erste ist, klassische Empfehlungssysteme, die basieren auf Vorlieben. Vorlieben helfen natürlich auch in der Bildung, beim Lernen. Sie motivieren zum Beispiel, aber sie sind nicht das Essentielle, was man braucht, woran man zum Beispiel die Relevanz eines Inhalts bemisst, zum Lernen. Sondern es geht eher darum, den Lernbedarf, so haben wir das benannt, als Grundlage zu nehmen. Also wie ist der Wissensstand, gibt es da Nachholbedarf, und dann, wenn ein hoher Lernbedarf herrscht, dann das vorzustellen, also vorzuschlagen. Das Zweite ist, dass wir angefangen haben, zu gucken, wie verhält sich denn dieser Lernbedarf. Der Lernbedarf, der ändert sich sehr, sehr viel schneller als zum Beispiel Vorlieben. Also Vorlieben, sagt man, ändert sich alle 7 Jahre. Der Lernbedarf, der ändert sich eigentlich sofort. Also ein Lernbedarf zu einem Inhalt sollte sich direkt nach dem Durcharbeiten dieses Inhalts ändern. Und das ist sozusagen ein ganz anderes Paradigma, weil man viel schneller darauf reagieren muss.
Das heißt also, weil du sagst, wenn ich jetzt gerade irgendwie Ärzte-Serien gerne mag, dann mag ich die wahrscheinlich die nächsten 6 Jahre auch noch, statistisch gesehen zumindest. Wenn ich aber jetzt verstanden habe, was Risiko im Bereich Cybersecurity ist, dann weiß ich das, und damit habe ich den Bedarf zu verstehen, was das ist, nicht mehr, sondern habe vielleicht jetzt einen Bedarf zu lernen, wie mache ich eine Risikoanalyse.
Genau. Also der Bedarf ändert sich tatsächlich. Ja. Das heißt, auch das ist wieder hochdynamisch. Über die Zeit wird man das auch wieder vergessen. Ja. Und natürlich ist man dann schon, hat man eine gewisse Spezialisierung, und dann wird man in Zukunft zum Beispiel vertiefende Themen oder eher praxisorientierte Themen lernen wollen an der Stelle. Das heißt, man muss dann darauf reagieren, dass sich dieser Bedarf geändert hat, und neue passende Empfehlungen drumherum stecken. Und das Wichtigste, das Dritte, also die dritte Erkenntnis war gewesen: klassische Empfehlungssysteme aus dem Entertainment-Bereich, die übertragen das Nutzer von das Verhalten von ähnlichen Nutzenden. Sozusagen. Wenn ich 3 andere kenne, die auch Ärzte-Serien mögen, sozusagen, und die etwas geguckt haben und sehr gut bewertet haben, was ich noch nicht kenne, dann wird mir das vorgeschlagen. Ich glaube, das ist relativ offensichtlich. Im Bildungsbereich können wir uns daran aber nicht orientieren. Weil wenn wir einfach nur ähnliche Nutzende finden, und angenommen, ich bin ein schwacher Lernender, dann würde ich das Lernverhalten eines anderen schwachen Lernenden übertragen. Und das wollen wir tatsächlich nicht. Sondern wir wollen uns an erfolgreichen Lernverhalten orientieren. Das heißt, als allererstes steht die Frage, wie identifiziere ich denn überhaupt erfolgreiches Lernverhalten? Und selbst wenn wir die erfolgreichsten Lernenden haben, und deren Verhalten identifiziert haben und ähnliche Dinge sozusagen vorschlagen, dann ist es so, dass wir die natürlich trotzdem, also selbst die Besten, ja noch motivieren wollen. Das heißt, wir wollen eigentlich immer das Verhalten aktiv beeinflussen. Das will man bei klassischen Empfehlungssystemen nicht. Man will ja die Vorliebe nicht ändern zum Beispiel oder das Verhalten nicht ändern. Aber in der Bildung wollen wir zu noch mehr Lernen, zu noch mehr Engagement sozusagen motivieren. Das heißt, wir beeinflussen das aktiv und packen immer noch eine Schippe drauf. Wir fordern und fördern sozusagen die Lernenden aktiv durch die Empfehlung. Genau. Und das waren spannende Erkenntnisse, die wir hatten, die wir dann in ein Empfehlungssystem umgesetzt haben. Und dann haben wir das so ähnlich tatsächlich wie bei Netflix auch wieder angeboten. Andere lernen gerade das und das. Das könntest du potenziell schon wieder vergessen haben. In diesen Übungen hast du nicht so gut abgeschnitten, oder ganz allgemein, um dich auf die Prüfung vorzubereiten, solltest du das und das lernen, merkt man dann auch in den Unikursen zum Beispiel, dieses typische Bulimie-Lernen, oder aber eben auch für das lebenslange Lernen oder für das Übertragen des Wissens zum Arbeitsplatz hin, sollte man das und das stetig wiederholen, anwenden, in die Praxis bringen.
Und aber die sozusagen, wenn ich das jetzt versuche mal so zusammenzufassen, du sagst, das Besondere am Bereich Bildung ist, dass ich eben ganz genau verstehen muss sozusagen, was ist das Ziel, ja, was sind da die Annahmen, die ich machen kann, was kann ich auch nicht übertragen. Wahrscheinlich die rein technische Algorithmik, die dann dahinter steht, die ist nicht so anders als in anderen Bereichen auch, wenn ich mit einem Recommender-System beispielsweise arbeite.
Nee, ganz klar. Also das sind die gleichen grundlegenden Technologien. Wir haben damals klassische Empfehlungssysteme, Algorithmen eingesetzt, haben die teilweise mit maschinellem Lernen, also neuronalen Netzen zum Beispiel, angepasst. Aber die Aufgabenstellung sozusagen, also das, was dem zugrunde liegt, war ein bisschen anders formuliert. Und deswegen haben wir das Ganze auch ein bisschen anders evaluiert, was sehr eine große Herausforderung ist.
Ihr macht das ja heute auch noch. Ich glaube, ihr integriert euch auch in das ein oder andere große LMS. Kannst du da so ein bisschen ja über die typischen Anwendungen von solchen Recommender-Systemen und ähnlichen Applikationen, die KI-basiert sind, ein bisschen sprechen?
Ja, gerne. Genau. Wir haben eine Technologie, die nennt sich Common Learning Middleware. Das ist eine Open-Source-Technologie. Die nutzen wir, um überhaupt die verschiedenen Systeme miteinander zu vernetzen. Das heißt, wir haben typische Lernmanagementsysteme, Moodle, Ilias, OpenEdX oder was auch immer. Und die sollen jetzt um Funktionen erweitert werden, die KI mit ins Spiel bringen. Also sprich, in dem LMS sollen Empfehlungen angezeigt werden oder ein Chatbot dargestellt werden oder adaptive Übungsaufgaben oder eine semantische Suche und all solche Geschichten. Oder für die Lehrenden zum Beispiel Learning Analytics Dashboards. Das heißt, dass sie auch verstehen, wie das Lernverhalten im Kurs zum Beispiel aussieht. Und die CLM, die Common Learning Middleware, die schafft es nun, unten drunter so eine Schicht zu bilden. Die kann man auch als Nutzender überhaupt nicht sehen, aber sie sorgt für eine nahtlose Integration all dieser Dienste in die Lernmanagementsysteme. Das heißt, wir können jetzt ein externes Empfehlungssystem zum Beispiel anbinden. Das wird nur an die CLM angebunden, die Common Learning Middleware kommuniziert mit dem LMS und sie abstrahiert sozusagen auch die Datenschicht. Das heißt, die Daten können zum Beispiel pseudonymisiert irgendwo hingeschrieben werden und grundsätzlich hat das Empfehlungssystem erstmal keinen Zugriff darauf. Sondern das Empfehlungssystem fragt dann aktiv bei der Middleware nach, darf ich denn jetzt auf diese Daten für diesen Nutzenden in diesen Nutzungskontext zugreifen? Und wenn der Nutzende oder die Bildungsinstitution den zugestimmt hat, dann wird quasi das einmal übertragen. Quasi die pseudonymisierten Daten werden an das Empfehlungssystem übertragen. Es findet eine Berechnung statt und nach oben hin wird dann die Empfehlung zurückgegeben und dann erst im LMS wieder mit dem Klartext sozusagen.
Und damit hast du sozusagen diesen Empfehlungslayer so ein bisschen abstrahiert von den eigenen Systemen, richtig?
Genau. Das sorgt nämlich dafür, dass man sich auch weniger abhängig macht von all diesen verschiedenen Systemen. Dass ich die Daten einfach rausgelöst habe vom Lernmanagementsystem. Das heißt, ich kann einfach zum Beispiel das Lernmanagementsystem austauschen. Ich könnte auch ein Empfehlungssystem durch ein anderes ersetzen oder sogar nichts von Empfehlungssystemen umsetzen. Bis hin zu, dass ich auch die Inhalte aus dem LMS rausziehen kann, extrahieren kann, in einem anderen LMS zum Beispiel hinterlegen kann und dann einfach nur beim Abruf sozusagen aus diesem anderen LMS als Repository, als Datenbank sozusagen.
Ja, und auch da, ich finde das immer so schön, weil viele Parallelen ja zur Nichtbildungsbranche im Prinzip dadurch werden Ökosysteme, dadurch wird Kooperation, Partnerschaften auf einer ganz anderen Level möglich, ja, als in der alten Welt, also alt jetzt bitte in Anführungszeichen verstehen, ja, in der jeder halt so mit seinem Süppchen kocht und seine Sache macht und dann aber keiner es irgendwie schafft, so richtig voranzukommen.
Ja, unbedingt, genau.
Ich glaube, das ist ein gutes Stichwort für etwas, was wir ja auch gerade zusammen gemacht haben. Wir durften ja in dem BMBF Invite Projekt Triple Adapt zusammenarbeiten, haben da ich finde, ganz spannenden Demonstrator auch gebaut für den sogenannten Toolcheck, die Swipey-App, die auch KI unter der Haube, das war euer Beitrag, zu dem Ganzen liefert. Und wir waren dann eines der Systeme, die daran angeschlossen waren und haben den Use Case Cyber Security dazu geliefert mit entsprechenden Lerninhalten. Kannst du dazu ein bisschen was sagen und vielleicht auch mit über die von euch neu gedachte Interaktionen mit einer KI im Bildungsbereich an der Stelle, weil ich glaube, das ist doch ein sehr, sehr spannendes Beispiel.
Die Swipey-App, die kam tatsächlich so ein bisschen, also die Idee kam irgendwie so abends auf der Couch, abends noch so ein bisschen durch die diversen Apps durchgescrollt. Wir kennen es heutzutage beispielsweise von TikTok, aber auch YouTube und Netflix haben mittlerweile diese Feature, dass Videos angespielt werden. Man kann einfach nach unten scrollen und dann wird sofort der nächste, man würde heute im Lernbereich Learning Nugget, also der nächste Mikroinhalt abgespielt. Und eigentlich habe ich keine Chance, Inhalte zu stoppen. Ich werde direkt irgendwie immer wieder gepusht und direkt werden mir neue Dinge vorgeschlagen. Und so scrolle ich mich sozusagen durch und ganz ehrlich, bei TikTok und so verplempert man ehrlicherweise seine Zeit. Dadurch vergisst so ein bisschen auch die Zeit. Und wir haben uns gedacht, wie können wir denn das auch mal für die Bildung nutzbar machen, sodass man die Zeit vielleicht wirklich sinnvoll investiert, sodass man automatisch immer wieder neue Bildungsinhalte, die zu einem passen, vorgeschlagen bekommt. Mhm. Und das haben wir dann zusammen umgesetzt. Bin ich auch super froh, dass wir da ganz massiv auf die Inhalte von euch zugreifen durften. Die haben wir natürlich über die Middleware wieder eingebunden, haben dann quasi statt einem Lernmanagementsystem diese eigene App, die Swipey-App, entwickelt. Und bei der Swipey-App ist es so, scrollt man nach unten, kriegt man die nächsten Empfehlungen auf dem Lernpfad. Also steckt auch wieder ein Empfehlungssystem hinter. Das generiert mir einen klassischen Lernpfad. Und im einfachsten Fall orientiert er sich an den didaktischen Vorgaben, die zum Beispiel durch die Medienersteller oder durch die Lernenden vorgegeben sind. Nun kann ich aber, das kennt man aus anderen Apps auch, den Inhalt auch nach links und nach rechts wegwischen. Und die Idee ist, dass wenn man das Ganze nach links wegwischt, dann bewertet man das als, den möchte ich jetzt nicht weiter vertiefen, daran habe ich jetzt zumindest für den Moment kein Interesse, schlage mir mal was anderes vor. Das heißt, ich gebe gleichzeitig auch so eine gewisse Bewertung ab, kriege natürlich aber auch gleich einen neuen Inhalt als Ersatz. Und wenn ich nach rechts swipe, dann sage ich, der Inhalt interessiert mich besonders und den möchte ich zum Beispiel vertiefen. Ich möchte jetzt da noch tiefer einsteigen. Und auf die Art und Weise haben wir adaptive Lernpfade geschaffen. Das heißt, man kann sich, ohne dass man das wirklich aktiv mitbekommt, einfach durch Inhalte durchscrollen, links, rechts, oben, unten. Nach oben heißt einfach wieder zurückgehen. Und dann navigiere ich sozusagen und baue mir meine eigenen Lernpfade dabei zusammen. Und da haben wir dann verschiedene wieder Algorithmen eingesetzt, die man von den Empfehlungssystemen kennt, haben aber zum Beispiel auch, jetzt sind wir schon bei dem Thema generative KI, Large Language Models eingesetzt. Ja. Also große Sprachmodelle, um zum Beispiel automatisiert die Ähnlichkeit zwischen Inhalten zu finden und zu gucken, ist das denn potenziell ein Vertiefungsinhalt von einem anderen Inhalt, um die Mediensteller so ein bisschen bei der Metadatenpflege zu erleichtern, zu unterstützen.
Ja. Ja, also und ich finde es einen sehr, sehr spannenden Use Case. Ja, wir hatten da ja auch, du und dein Team und mein Team und ich hatten ja viele Diskussionen auch. Führt das jetzt wirklich dazu, dass die Leute länger lernen, dass die besser lernen? Führt das zu besseren Lernergebnissen? Ich glaube, da die Jury ist out yet. Ja, also ich bin auch sehr gespannt, was wir jetzt aus der Evaluation des Use Cases gemeinsam noch lernen werden. Für mich ist es aber ein schönes Beispiel, weil es zeigt, ob das jetzt die Lösung ist oder nicht, wir werden sehen, ja, aber ich glaube, es zeigt einfach diese Möglichkeiten, die auch ohne KI so nicht möglich gewesen wären, ja, weil wenn ich drüber nachdenken würde, unseren Cybersecurity Use Case programmieren zu müssen, ja, mit einer Logik, wo ich nach rechts und links swipen kann, dieser Baum wird so schnell so kompliziert und ist dann nicht zielführend, weil ich gar nicht weiß, wohin ich swipen muss, also das finde ich schon sehr, sehr faszinierend, ja.
Das war auch hochexperimentell, muss man natürlich
dazu genau sagen. Genau, deswegen sage ich, ja, die Jury ist out, ja. Aber es war für mich, also aus meiner Warte kommt einfach faszinierend zu sehen, weil wir eben auf diesem Lerninhalte-Schatz mit einigen 100 Stunden Lerninhalten im Bereich Cybersecurity sitzen, die wir natürlich auf eine bestmögliche Art und Weise immer wieder zusammenbauen für unsere Kunden und haben da auch unsere Standardansätze, wie man es macht. Aber aus dem Swipey kommen dann andere Baureihenfolgen raus, weil da andere Nähen auch vorgegeben werden, die wir so vielleicht nicht erwartet hätten, die uns schon ins Nachdenken gebracht haben. Also sehr, sehr interessant. Ja. Wenn wir ein bisschen nach vorne schauen noch, ja, hast du vorhin schon angesprochen, das Thema generative KI, das eine Rolle spielt. Ich weiß, dass ihr auch so in Richtung Metaverse ein bisschen unterwegs sind. Kannst du so ein bisschen den Ausblick geben, und das soll jetzt kein Kaffeesatz gewesen werden, ja, aber so ein bisschen nach vorne schauend, was glaubst du, dass so die Schwerpunkte der nächsten, ja, weiß ich nicht, 12 Monate bis, ich sag mal, 5 Jahre sein werden im Bereich KI in der Bildung? Was kommt da auf uns zu? Was findest du da auch spannend und woran arbeitet ihr vielleicht auch an so Zukunftsthemen?
Also ich glaube, vor ein paar Monaten hätte ich mich noch getraut, irgendwie 5 Jahre in die Zukunft zu gucken. Das mache ich jetzt nicht mehr, weil die Dinge, die wir als super fancy noch vor ein paar Monaten irgendwie eingeschätzt haben, die sind jetzt realisierbar. Die Machbarkeit ist tatsächlich, entweder sind die schon umgesetzt oder das ist nicht mehr allzu fern. Wir haben in einem anderen Projektkontext jetzt zum Beispiel angefangen, einen KI-Kursberater zu entwickeln. Es gibt eine große Datenbank mit verschiedenen Kursangeboten, über 50.000 Kursangebote in der Region Berlin-Brandenburg zum Beispiel. Und was wir dort gemacht haben, ist, dass wir die einerseits analysiert haben, automatisch durch Large-Language-Modelle zum Beispiel identifiziert haben, welche Kompetenzen werden dort vermittelt in jedem einzelnen Kurs, weil sie die Metadaten angereicht haben, aber dann auch für jede Suchanfrage eines Nutzenden, also eines potenziell Interessierten, haben wir eine Auswertung dieser Suchanfrage gemacht und haben dann, so ähnlich wie man das von Bing und Copilot kennt, geschrieben, lieber Suchender, wir haben gesehen, du suchst, dann kann man irgendwie was Natürliches eigentlich, man muss nicht mehr nach Schlagworten suchen, sondern zum Beispiel, ich möchte etwas mit Medien machen in der Region Berlin ab August mit drei Teammitgliedern zum Beispiel. Mhm. Und dann wird es automatisch in eine Suchanfrage umgewandelt und es wird mir auch ausgewertet. Und dann gibt der KI-Kursberater zurück, ja, wir haben folgende Dinge gefunden. Wenn du nicht nur in Berlin suchst, sondern das auf den Umkreis von Berlin zum Beispiel noch ausweitest, dann hast du vielleicht noch 100 Treffer mehr an der Stelle. Und das ist total faszinierend, dass diese Semantik jetzt einfach funktioniert. Also wir wissen natürlich, wie wir das konfigurieren und mit welchen Mitteln wir diese Large-Language-Modelle einstellen, aber sind immer wieder von den Ergebnissen überrascht, weil wir nicht damit rechnen, dass das wirklich zu einem Erfolg führt. Und also das ist super spannend. Das ist etwas, was wir uns vor wenigen Monaten noch gar nicht vorstellen können, was wir jetzt quasi direkt umgesetzt haben. Und wenn du das Thema Metaverse ansprichst, da sind wir aktiv dran, haben jetzt noch mit ChatGPT, muss man sagen, wir arbeiten gerade intensiv daran und das ist eine Woche, eine Frage von Wochen, das ganze ChatGPT durch lokale Modelle zu ersetzen, wenn man wirklich das Erleben in der Organisation einsetzen kann, dass wir in einer 3D-Umgebung so ein Large Language Modell, ein LLM-Agenten, eine Rolle spielen lassen können. Und zwar so ähnlich wie ein Schauspieler, nur dass dieser Schauspieler automatisch auch all das Wissen, was für diese Rolle notwendig ist, mitbringt, weil es ihm zugeführt wird. Das heißt, man kann jetzt zum Beispiel in seiner Organisation sich in seiner 3D-Umgebung einfinden. Vielleicht hat man irgendwelche praktischen Gegenstände, Zusammenhänge, die erklärt werden sollen, komplexe Maschinen zum Beispiel oder im medizinischen Bereich, dass dort Organe zum Beispiel und die Zusammenhänge zwischen Organen erklärt werden. Also dafür ist ja das Metaverse und 3D-Umgebung sehr, sehr geeignet. Und jetzt haben wir dort KI-Assistenten, die quasi eine Rolle spielen, wie ein Schauspieler. Das heißt, wir haben zum Beispiel den medizinischen Professor, der Auskunft gibt, mit dem kann man dann sprechen. Und den kann man direkt ansprechen, was macht denn dieses Organ bis hin zu, mit welchem Operationsbesteck müsste ich denn welche Operationen wie durchführen und so. Und das wird mir dann direkt im Metaverse angezeigt. Es werden in der 3D-Umgebung zum Beispiel die Skalpelle gehighlightet. Es werden Interaktionen dann direkt ausgeführt und so. Und das haben wir jetzt schon demonstriert, dass es geht. Und wir arbeiten daran, dass das immer interoperabler wird. Also übertragbar auf weitere Anwendungsfälle, austauschbare Technologien und all solche Geschichten. Hm. Notfallszenarien zum Beispiel. Man hat im Unternehmen ist vielleicht jemand umgefallen und da steht ein Kollege, der ist aber total überfordert. Wir haben am Telefon den Rettungsdienst und all das sind einzelne Large Language Modelle oder einzelne LLM-Agenten, mit denen kann man jetzt interagieren. Das heißt, man kann als erstes die Notrufkette testen und dann kriegt man Hinweise durchs Telefon sozusagen. Und man muss den Kollegen gegenüber, muss man anweisen und sagen, du hol mal bitte jetzt den Defibrillator oder mach das und das, solche Geschichten. Und die KI agiert oder reagiert direkt darauf. Und das ist total spannend, weil das sind total neue Möglichkeiten und sehr viel mehr Immersion sozusagen.
Ja, die KI reagiert wahrscheinlich weit, weit besser, als das in der Vergangenheit war, wo ja solche Dinge auch immer wieder probiert wurden zu simulieren, sage ich mal. Mit statischer Simulation möglich war einfach.
Genau. Das auf jeden Fall. Und das Spannende ist, wir können natürlich auch das unternehmensspezifische Wissen im Unternehmen sozusagen verarbeiten. Das heißt, was da drunter, also es gibt klassisch dieses Prompt Engineering, damit bringen wir der KI bei, diese Rolle zu spielen. Wir sagen, wenn du antwortest, antworte bitte wie ein Professor. Und dann haben wir das die sogenannten RAGs, also Retrieval Augmented Generation. Und dabei führen wir einzelne passende Dokumente sozusagen zu. Das heißt, wir lassen nicht ChatGPT direkt antworten, sondern führen zuerst eine Suche durch in allen Unternehmensdokumenten und nur die passendsten 5 Dokumente zu diesen Schlüsselbegriffen, semantischen Begriffen zum Beispiel, werden dann für die Antwortgenerierung herangezogen. Und dadurch weiß der Professor wirklich ganz konkret auch über geschütztes Wissen im Unternehmen sozusagen Bescheid und kann dieses dann wiedergeben.
Ja, und super spannend. Und ich kann mir da so richtig gut vorstellen, wie quasi man da jetzt durch Technologie etwas, was in der Vergangenheit eine halbjährige aufwendige Produktion für das unternehmensspezifische Training gewesen wäre, man jetzt auf Knopfdruck einschaltet und ist es da. Ja. Also du, Christopher, vielen Dank für diesen Ausblick und Einblick. Ich glaube, es wäre total spannend, wenn wir nochmal 30 Minuten durch Beispiele uns diskutieren. Im Sinne der Zeit müssen wir so ein bisschen zum Ende kommen. Wenn ich so ein Fazit aus dem, was du jetzt zuletzt beschrieben hast, sehe, ist, glaube ich, die Geschwindigkeit mit dem, was sich verändert, ist einfach gerade unglaublich hoch. Ja. Ja, wenn wir an unsere Hörerinnen und Hörer denken, die ja digital begeistert sind, die nicht unbedingt alle aus dem Bildungsbereich kommen, aber der eine oder andere vielleicht schon, und du denkst an das, was wir heute so als Überschrift uns gewählt hatten, KI in der Bildung, vielseitige Chancen und Use Cases, was ist für dich so ein bisschen die Zusammenfassung? Was sind so die 3 Dinge, die man sich eigentlich merken kann?
Das eine ist, was ich, glaube ich, auch durch dieses Beispiel mit den Empfehlungssystemen, die aus dem Entertainment-Bereich kommen, gesagt habe. KI sollte nur so eingesetzt werden, wie es sinnvoll ist. Also nicht die KI wegen einsetzen, sondern genau über den Einsatzzweck Gedanken machen und über die konkrete Aufgabenstellung. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Das zweite ist, wir müssen bei der Einführung von KI die Nutzung oder für die Nutzung sensibilisieren. Ich glaube, wir müssen ganz massiv Ängste abbauen auf der einen Seite und die Leute, die die KI dann einsetzen, auch trainieren, also abholen sozusagen, dass sie es ordentlich einsetzen und wie das sozusagen gedacht ist. Und dabei gleichzeitig, das wäre mein dritter Punkt, klar machen, dass die KI als Assistenzsystem gedacht ist, insbesondere in der Bildung. Wir wollen keine Lehrenden ersetzen. Ganz wichtiger Punkt von mir, Lehre ist etwas hochgradig Emotionales. Und ich glaube, dass man sehr viel besser lernt, wenn man menschliche Lehrer hat, als wenn man, und das zum Beispiel mit interaktiven Geschichten verbunden ist, mit Erfahrung der Lehrenden zum Beispiel verbunden ist, dann kann man sich Dinge viel besser merken, auch viel besser in die Praxis übertragen, als wenn man das quasi von einer Maschine einfach nur vorgesetzt bekommt. Und deswegen sollte man die KI auch wirklich so sehen, dass sie eben ein Assistenzsystem ist, was die Lehrenden oder auch die Lernenden sozusagen unterstützen soll, aber eben nicht ersetzen soll oder auch überhaupt kann, weil ich glaube, das funktioniert nicht. Das sind so meine 3 Takeaways.
Vielen Dank. Und gerade diesen letzten Punkt kann ich nur absolut unterschreiben. Das deckt sich genau mit meiner Philosophie, wo ich glaube, effiziente Bildung, auch Weiterbildung, gerade auch im Bereich großer Organisationen, da kann Technologie und KI extrem helfen, aber sie kann da nicht alleine stehen, sondern man braucht auch den Menschen. Ja. Hast du zum Schluss für unsere Hörerinnen und Hörer noch eine Empfehlung zum Weiterlesen oder Weiterhören, um sich ein bisschen mit dem Themenkomplex noch weiter zu beschäftigen?
Also beides tatsächlich. das ist allerdings schon etwas her, aber je mehr Fortschritt auch bei der KI sozusagen passiert, desto mehr merke ich, dass das nach wie vor aktuell ist. Ich habe das Buch von Yuval Noah Harari gelesen. Und zwar, der hat ja auch eine kurze Geschichte der Menschheit rausgebracht. Auch sehr, sehr gutes Buch. Ich glaube, sein drittes Buch war das. Das ist Homo Deus, eine Geschichte von morgen. Und da spricht er genau über solche Dinge, wie wird die KI in Zukunft eingesetzt werden? Wie verändert es die Gesellschaft? Welche neuen Gesellschaftsformen wird es geben? Hochgradig spannend, auch nicht zu alt, aber auch in Anbetracht, weil er wusste noch nichts über Large Language Modelle, generative KI und so weiter, passt es umso mehr. Also
super, sehr
tolles Buch. Und das Zweite ist, ich bin auch so ein bisschen an der Business-Seite von KI interessiert. Mhm. Und es gibt einen Podcast, der fokussiert sich nicht explizit auf KI, hat aber auch einmal KI mit drin. Das ist Kampf der Unternehmen. Darin, das war Größenordnung im November, gab es 3 Folgen zu Aufstieg der KI. Das heißt, 10, 15 Jahre zurück, die großen Firmen wie Meta, Microsoft, Google, die alle so ein bisschen das Potenzial in KI schon erkannt haben und so ein bisschen um die Vorherrschaft kämpfen. Und dann die Gründung von OpenAI und all diese Zusammenhänge. Wie kam es sozusagen dazu, dass wir heute ChatGPT und Co. haben? Auch sehr, sehr spannend.
Cool. Du, vielen Dank für diese Tipps. Kannte ich beides nicht. Werde ich mir beides, das Buch, glaube ich, werde ich jetzt sehr hoch auf meine Lese, beziehungsweise ich bin ja ein Hörbuch-Fan, Hörbuchliste setzen und in den Podcast werde ich reinhören. Vielen Dank für die Tipps, vielen Dank für die vielseitigen Einblicke, auch die, ich fand es schön, irgendwie realistische Einordnung, was geht und wo stoßen die Dinge an Grenzen. Und ich habe heute viel gelernt, ich hoffe, Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auch. Buch und Podcast werden wir natürlich in den Shownotes für Sie verlinken und auch den Link zu Christopher. Und jetzt bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank für deine Zeit heute.
Vielen Dank auch, hat mich sehr gefreut.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen diese Folge von Digital for Leaders gefallen hat, empfehlen Sie den Podcast gerne weiter. Teilen Sie ihn auf Social Media oder hinterlassen Sie eine Bewertung. Um immer auf dem Laufenden zu bleiben, folgen Sie Jan Weyrer und University for Industry auf LinkedIn.